NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute führt uns der Roman Im Herzen der Katze von Gina Kajer mit seiner dritten Folge in die private Seite des Lebens in Iran. Gina ist bei ihrer älteren Schwester Roja in Teheran angekommen und erlebt überbordende Herzlichkeit bei einer improvisierten Party mit Verwandten und Freunden. Es gibt sogar illegalerweise Wein. Die scheinbare Unbeschwertheit hat aber eine Kehrseite. Man nutzt einen Klingelcode und eine Türkamera, um genau zu überprüfen, ob nicht etwa eine Razzia ins Haus steht, was jederzeit passieren kann.
Die Küche füllt sich mit den anderen. Esther, Sarah, Tante Jasmin, alle drängen sich zu uns an den Herd. Mit einem Handgriff nimmt Roja den Lammbraten aus dem Ofen, arrangiert die kleinen Kartoffeln auf der Platte um den Braten herum und überreicht sie mir. Stellst du die bitte auf den Esstisch? Das ist dart nakone. Nicht nur die Buchstaben sind gemalt, denke ich. Auch die Sätze sprechen in Bildern. Dastet dart nakone. Mögen deine Hände nicht schmerzen. Auf Persisch haben wir 100 verschiedene Arten, Danke zu sagen. Je nachdem, wofür wir uns bedanken. Wenn jemand etwas für dich tut und dabei seine Hände benutzt, sagen wir, mögen deine Hände nicht schmerzen. Wenn dir jemand ein Kompliment für dein Aussehen macht, sagen wir, Cheshmet roshane. Deine Augen sind hell. Ich nehme Roja das Tablett mit dem Lammbraten ab und versuche mich auf dem Weg ins Wohnzimmer an jedes Danke, das ich auf Persisch kenne, zu erinnern. Mögen deine Hände nicht schmerzen. Deine Augen sind hell. Du allein siehst die Schönheit leuchten. Deine Zunge ist in Liebe getaucht. Dein warmes Herz wärmt das meine. Du bist selbst eine Blume. Mein Leben ist dein Leben. Im Wohnzimmer streicht Mimi Chonum die Tischdecke glatt. Ich bewundere das weißblaue Paisley-Muster. Meine Augen wandern weiter. Neben dem Esstisch steht ein kleinerer, quadratischer Tisch. Darauf zwei Stapel Teller, das Besteck in Reih und Glied, ein Turm Servietten. Daneben steht noch ein Tisch, rund, nur für Gläser. Daneben ein weiterer runder Tisch, darauf ein großer Silberkübel, randvoll mit Eiswürfeln, eine Flasche Jack Daniels, eine Flasche Coca-Cola und drei Karaffen jeweils mit Wasser, einer gelben Flüssigkeit und einer roten Flüssigkeit. Ich rieche vorsichtig an den farbigen Flüssigkeiten. Eindeutig Wein. Ich stehe zögerlich vor den vielen Tischen, den Lammbraten zwischen den Händen. Mimi Chonum nimmt ihn mir ab und sagt, mögen ihre Hände nicht schmerzen. Ich gehe wieder zurück in die Küche. Roja und Elahe knien am Boden vor zwei Reistöpfen. Elahe schöpft Safranreis auf eine Platte. Wo habt ihr den Wein her? Frage ich Roja. Den macht Amir selbst. Wir haben auch einen doppelten Boden, zeige ich dir später. Oder Amir geht mit dir. Roja schaut kurz von ihrem Reistopf zu mir auf. Esther hält Roja einen großen Teller hin. Roja nimmt den Teller, legt ihn auf den Reistopf und stürzt dann den ganzen Reistopf wie einen Gugelhupf auf den Teller. Body Carlo, sagt Esther. Bravo, was für eine tolle Köchin du bist. Auch ich staune. Der Tadik ist perfekt, golden und knusprig, wie der Tadik unserer Mutter. Aber die Bemerkung verkneife ich mir und sage nur, köstlich sieht das aus. Sarah und Tante Jasmin nehmen Schüsseln und Platten entgegen und stellen den goldenen Reis und die Gerichte, die sie selbst mitgebracht haben, zum Lammbraten. Mögen deine Hände nicht schmerzen, sagt Roja zu Sarah. Deine Schwester ist meine Schwester, sagt Sarah. Deine Zunge ist in Liebe getaucht, sagt Roja. Ich sehe Amir aus dem Garten kommen. Ich ziehe die Glasschiebetür auf und gehe ihm entgegen. Hinter Amir hüpft ein kleines Mädchen mit langen, dunkelbraunen Locken. Das kleine Mädchen hüpft an Amir und mir vorbei ins Haus, zu Mimi Chonum ins Wohnzimmer und klammert sich an Mimi Chonums Bein. Das muss Kobra sein. Ich umarme Amir. Ich will ihn fragen, wo Nika ist, als ich Amirs Mutter mit Nika auf dem Arm aus dem Garten auf uns zukommen sehe. Da hast du endlich deine Nika, sagt Roja zu mir. Da habe ich endlich meine Nika, freue ich mich. Alle stürzen sich auf Nika, zupfen an ihren kleinen Fingern, streicheln ihr über die Locken. Nika lässt es über sich ergehen. Sie gibt keinen Ton von sich. Sie schaut aus ihren Augen heraus, ohne jemand Bestimmtes anzusehen. Sag es niemandem, flüstere ich Nika ins Ohr. Ich bin nur deinetwegen gekommen. Ich vergesse alle anderen und setze mich, Nika in meinen Armen, im Wohnzimmer auf Creme Karamell. Ich habe das Sofa damals so genannt, wegen der Farbe und weil das Leder so weich war. Butterweich, sage ich zu Nika. Ich habe schon immer gerne Dingen Namen gegeben. Ich streiche mit meiner freien Hand über das Leder. Es ist abgewetzt, an manchen Stellen hat es Risse bekommen. Creme Karamell, du bist alt geworden. Ich höre wieder die Türklingel läuten, zweimal schnell hintereinander. Pause, noch zweimal. Amir geht an mir vorbei und die zwei Stufen hoch in den Flur. Ich drehe mich nach Amir um. Er geht dicht an den Bildschirm heran, der neben der Haustür an der Wand befestigt ist. Der Bildschirm ist so groß wie der Mekka-Anzeiger in der Iran-Air-Maschine. So groß, dass ich sogar vom Sofa aus jeden auf der Straße vorbeilaufenden Menschen erkennen kann, von Kopf bis Fuß. Nicht so wie bei den Gegensprechanlagen, die ich kenne, bei denen das Gesicht auf dem Bildschirm rund um die Nase breitgezogen wird, ohne Stirn, ohne Kinn. Amir öffnet die Haustür. »Schau mal, Nika«, sage ich. »Wer kommt da? Kennst du den?« Nika schaut mich mit ihren wachen Augen an. Ihr Kopf liegt in meiner Hand. Mit der anderen Hand streichle ich die kleine Kuhle unter Nikas Kinn. Nika schließt die Augen. Ich küsse meinen Zeigefinger und streiche Nika den Kuss vorsichtig über ihr Lid. Ich küsse meinen Zeigefinger ein zweites Mal und bestreiche auch ihr zweites Lid. Nikas Lider sind schmaler als meine Finger und hauchdünn. Es klingelt weiter. Zweimal schnell hintereinander, Pause noch zweimal. So geht das noch 3, 4, 5 Mal. Sind das die Onkel zu den Tanten, Nika? Roja kommt aus der Küche zu mir und entschuldigt sich für die spontane Party. Das war nicht geplant, wirklich nicht. Eigentlich wollte nur Ella herkommen. Dann hat Esther davon erfahren und wollte dir auch einen Kuchen bringen. Dann hat Sarah davon erfahren und so ging es immer weiter. Erst wollte keine bleiben und dann sind doch alle geblieben. Und jetzt haben sie ihre Männer angerufen und nun haben wir eine Party. Roja lacht. Mir macht das nichts, sage ich. Aber muss denn hier keiner arbeiten? Wow, bist du deutsch, sagt Roja. Ich ziehe wieder meine Augenbrauen zusammen. Zieh nicht immer deine Augenbrauen so hoch, habe ich dir schon einmal gesagt, sonst bekommst du im Alter Falten auf der Stirn. Heute ist Freitag. In Iran ist Freitag, wie das deutsche Wort sagt, frei. Freitag ist Sonntag, sagt Roja und wendet sich wieder den anderen zu. Nika in meinen Armen sitze ich auf dem Sofa und beobachte das Geschehen. Ich komme mir vor wie in einem Pina Bausch-Ballett. Die Frauen tanzen von links ins Wohnzimmerherz, die Männer tanzen von rechts heran. Umarmen, küssen, umarmen, küssen, umarmen, küssen, umarmen, küssen. Del bedel, Herz an Herz. Ab und an beugt sich einer zu mir und Nika herunter, küsst Nika vorsichtig auf den Kopf und mich links und rechts auf die Wangen. In ausladenden, dramatischen Bewegungen drehen sie sich wieder weg und tanzen zurück zu den Frauen ins Wohnzimmerherz. Ich liebe Pina Bausch. Ich liebe Tanz, Küssen, Umarmen. Das alles liebe ich. Verrückt, dass in diesem körperbetonten Land, in dieser körperbetonten Kultur, in diesem Iran von heute der Körper verboten ist. Tanz verboten ist. Tanz! Im Land der Zoroastrier. Also sprach Zarathustra, ich glaube nur an einen Gott, der tanzen kann. Flüstere ich Nika zu und denke, Küssen und Umarmen sind hier auch verboten, es sei denn, man ist miteinander verwandt, blutsverwandt oder verheiratet. Nur Verwandte dürfen sich umarmen und küssen, flüstere ich Nika zu. Ob sich deshalb alle Tante, Onkel, Cousine, Cousin, Nichte, Neffe nennen? Wie viele Grade der Verwandtschaft werden gezählt, bis Küssen und Umarmen bestraft wird? Wo bist du nur hineingeboren worden, Nika? Eines Tages wirst du dich mit dieser Frage beschäftigen, warum du ausgerechnet in diese Zeit und in dieses Land hineingeboren bist, das du auf ewig lieben wirst, zu dem du dich auf ewig zugehörig fühlen wirst, ob du es willst oder nicht. Nika verdreht die Augen nach ihrer Mutter. Ich folge Nikas Augen und sehe Roja wieder auf uns zukommen, und ihre Hände nach uns ausstrecken. Eine Hand legt sie auf Nikas Kopf und die zweite auf meine Schulter. Ich höre Roja den anderen von unserer bevorstehenden Reise erzählen, dass wir als erstes nach Isfahan fahren. Nein, nicht fliegen, weil die Tupolev immer abstürzen. Wir fahren, ja, die ganze Strecke. In Amirs Jeep, von Isfahan nach Shiraz, von Shiraz nach Persepolis. Zwischen Shiraz und Persepolis besuchen wir Hafis Grab. Dann westwärts, nach Yazd, das ewige Feuer sehen. Zarathustra die Ehre erweisen. Eine Nacht in Kavir, in der Wüste. Vielleicht auch zwei. Die anderen wollen alle mitkommen. Na, 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 sagt Roya. Nein, 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 wir fahren zu zweit. Kein Amir, keine Nika, nur wir zwei Schwestern. Jetzt kommt auch Amir zu uns herüber. Der Chardonnay ist aus, sagt er zu mir. Ich muss Nachschub holen. Wenn du willst, zeige ich dir unseren Weinkeller und wie wir hier Wein machen. Roya nimmt mir Nika ab. Sie muss jetzt sowieso ins Bett. Ich küsse Nika zum Abschied auf die Stirn und folge Amir in die Küche, durch die Glasschiebetür hinaus in den Garten. Es ist später, als ich denke. Ich schaue nach oben. Der Himmel brennt. Möchtest du eine Tour? Fragt Amir. Durch den Garten? Jetzt? Der Garten ist das Schönste des ganzen Hauses, erst recht, während die Sonne untergeht, sagt Amir und geht voraus über die Steinplatten und den Rasen, vorbei an der breiten Steintreppe. Wo führt die Treppe hin? Frage ich. Oben wohnt meine Mutter. Oben ist groß, denke ich, größer als unten. Das Haus sieht aus, als hätte man 7 Würfel, asymmetrisch, übereinander gestapelt. Unten 3, oben 4. Ecke auf Kante, kleine Fenster. Der Beton wird von der untergehenden Sonne angestrahlt. Amir führt mich um die Steintreppe herum vor eine gigantische Rosenhecke, höher als der höchste Schornstein auf dem asymmetrischen Würfelhaus. Hier ziehen alle himmelhohe Mauern um ihre Grundstücke hoch. Ich hasse es, auf Stein zu starren. Wie findest du meine Rosenmauer? Wahnsinnig, sage ich. Wahnsinnig schön. Wahnsinnig hoch. Wahnsinnig lang. Wie viele Rosenköpfe sind das? 1.000.000, sagt Amir stolz und nimmt einen Rosenkopf behutsam in die Hand, der so groß ist wie seine Handfläche. Und Amir hat große Hände. Riech mal. Persische Rosen riechen anders. Die gibt es bei euch nicht. Die gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Nur hier. Ich schaue in das offene Gesicht aus rosafarbenen Blütenblättern. Wie Wimpern liegen die Blütenblätter um das blutrote Auge der Rose. Aus dem Auge wächst ein gelber Docht. An dem Docht hängen gelbe Tränen. Ich weiß nicht, ob es die Tränen sind oder die Wimpern, die stark und süß nach Honig riechen. Die Rose riecht nach Honig, sage ich. Amir lächelt stolz. Eigentlich blühen die Rosen erst ab Mai, aber dieses Frühjahr ist es schon im April so warm wie sonst im Juni. Amir geht an der Rosenmauer entlang und zeigt hier und da auf einen Baum. Walnuss, Mandel, Kirsche, Sauerkirsche, Granatapfel. Im untergehenden Licht lodern die orangefarbenen Granatapfelblüten wie kleine Flammen aus den Herzen der Früchte. Mir steigt ein süßlich, bitterer, fremder Geruch in die Nase. Was riecht hier so stark, frage ich. Das sind die Blüten der süßen Zitrone, antwortet mir Amir. Was sind süße Zitronen? Komm, ich zeige sie dir. Amir biegt links auf einen schmalen Kiesweg ab. Ich folge ihm. Wir durchqueren den Garten, kommen vorbei an einem weißen, runden Marmorbrunnen, in dem ein Löwe Wasser spuckt. Ihr habt einen Brunnen im Garten? Ein Garten ohne Brunnen ist kein Garten, sagt Amir und geht weiter zu 3 Bäumen, die im Halbkreis um eine Holzbank stehen. Schau, süße Zitronen. Amir zeigt auf die Baumkrone. Da oben bin ich noch nicht zum Pflücken gekommen. Süße Zitronen sind größer als Zitronen und runder. Sie sehen fast ein bisschen aus wie Quitten. Wir pressen dir morgen früh einen Saft, süßen Zitronensaft. Gibt's nur hier. Plötzlich beginnt sich die Holzbank vor mir zu bewegen. Sie zittert und ruckelt. Ich zucke vor Schreck zusammen und mache einige Schritte rückwärts. Was hast du? Fragt Amir. Da, was ist mit der Bank? Warum wackelt die? Gibt's hier Erdbeben? Ja. Das ist aber keins. Das ist Aliora. Der ist im Weinkeller. Er hat uns kommen hören und macht die Luke auf. Die Bank macht einen Sprung nach rechts. Kleine Steinchen fliegen ihr hinterher und mir bis vor die Füße. Ich sehe ein sauber ausgeschnittenes, großes, rechteckiges Loch in der Erde. Ist ein bisschen wie in New York hier, sagt Amir und lacht. Das fand ich immer am coolsten in New York, wie die alle einfach die Erde aufklappen und die Stiegen hinuntersteigen in ihre Geheimhöhlen. Amir streckt seinen Arm in Richtung Erdloch und lässt mir den Vortritt. Ich gehe voran und sehe Aliora am Fuß der Treppe stehen. Was würden Sie tun, wenn Sie euer Versteck entdecken? Frage ich Amir. Das willst du nicht wissen, sagt Amir. Doch, sage ich. Hat dir Roya schon erklärt, wie du dich verhalten musst, falls sie das Haus stürmen? Wie können die das Haus stürmen, bei den hohen Mauern und den Stahltüren? Die klingeln, und wenn du nicht aufmachst, bleiben sie so lange vor der Tür, bis du irgendwann aufmachst. Je länger sie warten, umso gründlicher durchsuchen sie das Haus. Hier ist alles verboten. Irgendwas finden sie immer als Vorwand, um dich zu verhaften. Eine DVD, die ihnen nicht passt, eine Musik-CD, die Vogue, die du für deine Schwester im Koffer geschmuggelt hast. Ernsthaft? Du bist Touristin. Wenn sie am Flughafen eine Vogue in deinem Gepäck finden, machen sie kein großes Theater. Aber hier zu Hause reicht es ihnen als Vorwand, um uns alle mitzunehmen und ordentlich abzukassieren. Mein Weinkeller dürfen die nie finden. Und wenn doch? Denk lieber nicht daran. Wenn du damit anfängst, dir vorzustellen, was hier alles passieren könnte, wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Denk nur daran, dass dir nichts passieren wird. Aber merk dir, wie du dich verhalten musst, falls sie kommen. Wie? Frage ich beunruhigt. Du darfst auf keinen Fall und zu keiner Zeit beunruhigt wirken. Du musst stark bleiben und streng gucken. Du musst ihnen energisch antworten. Du wirst nicht allein sein. Wenn sie kommen, trennen sie Frauen und Männer. Aber du und Roya, ihr werdet nicht getrennt. Roya wird bei dir sein. Du redest, als könnten sie jeden Moment kommen, sage ich. Immer noch sehr beunruhigt. Ich hab doch gesagt, stell es dir nicht vor. Sei nur vorbereitet. Komm, jetzt probier mal meinen köstlichen Wein. Und wenn du rauchen willst, ich hab das beste Haschisch der Welt, schwarzer Afghane. Hier bist du an der Quelle. Ich wache von einem Kribbeln in meiner linken Hand auf. Roya sitzt auf meiner Bettkante. Meine Hand liegt in ihrer. Mit dem Zeigefinger streichelt Roya über meine Handfläche. Sie schaut mich dabei mit einer Ruhe an, als hätte sie mir in dieser Haltung die ganze Nacht beim Schlafen zugeschaut. Es ist doch morgen. Ich drehe meinen Kopf zum Fenster. Die Vorhänge sind zugezogen, aber das Licht können sie nicht aufhalten. Ich drehe meinen Kopf zurück zu Roya. Ich sehe, wie Roya mit ihrem Zeigefinger die Linien in meiner Hand nachmalt. Ganz langsam zeichnet sie erst die Lebenslinie in einem Bogen nach links, bemerkt die Kreuzung mit der Kopflinie und biegt mit dem Zeigefinger rechts ab. Als sie die Kreuzung mit der Schicksalslinie erreicht, bleibt Roya mit dem Finger im Herzen meiner Hand stehen. »Du hast ja ein Dreieck in deiner Handfläche«, sagt Roya staunend. »Ein geschlossenes Dreieck. Deine Lebenslinie, deine Kopflinie.« Roya fährt über die Schicksalslinie den ganzen Weg vom Mittelfinger hinunter bis zum Puls und deine Schicksalslinie schließen sich zum Dreieck. Zeig mal deine andere Hand. Ich muss lachen. Bist du jetzt in Teheran zur Handleserin geworden? Meine Stimme ist noch tief im Schlaf. Du lachst. Damit könnte ich hier ein Vermögen verdienen. Wenn du willst, gehen wir zu einer. Ich habe eine tolle, sagt Roya. Mach das nicht. Was? Na, deine Augenbrauen immer so zusammenzuziehen. Sonst bekommst du im Alter Falten auf der Stirn. Du mit deinen Falten. Ich weiß nicht. Lieber nicht. Ich habe Angst, dass ich der Handleserin glaube und dann darauf warte, dass alles genau so eintrifft. Womöglich bestätigt sie mir, dass ich ein Leben wie ein Mann führe. Roya schaut mich fragend an. Habe ich dir die Geschichte von dem chinesischen Greis in Macau nicht erzählt? Roya schnalzt mit der Zunge. Nein. Christian und ich sind doch letztes Jahr nach unserem Examen durch Indonesien gereist. Irgendwo zwischen Bali und Lombok verliebte sich ein Hongkong-Chinese in Christian und lud uns ein, ihn in Hongkong zu besuchen. Christian und ich hängten also im Anschluss an unsere Reise noch eine Woche dran und flogen nach Hongkong. Der Typ war rührend, nahm sich extra Urlaub und führte uns herum. Es war auch seine Idee, dass wir mit der Fähre rüber nach Macau fahren sollten. Ein Stück Portugal in China. Eine Spielerinsel. Casinos, Spielhallen, Kirchen. Auf einem Platz saß im Schatten eines Baumes ein Greis an einem Schachbretttisch aus Stein und winkte uns zu sich. Wir gingen auf den Greis zu. Er zeigte auf mich und fing an zu sprechen. Ich fragte Christians Liebhaber, was der Mann will, und Christians Liebhaber übersetzte, dass er mir aus der Hand lesen will. Der Greis klopfte auf den freien Steinhocker ihm gegenüber. Ich setzte mich. Christians Liebhaber stellte sich an die Seite des Schachbretttisches zwischen uns, um zu übersetzen. Ich legte meinen Arm auf das Schachbrett und versuchte, den Greis nicht zu genau zu mustern. Er hatte eingefallene Wangen, ihm fehlten Zähne, sein Bart war weiß und lang und spitz wie Zuckerwatte, die auf dem Kopf steht. Neben seiner Nase sprossen Haare aus einer Warze. Ich zögerte, ob ich dem Greis wirklich meine Hand zum Lesen geben sollte, aber für einen Rückzieher war es zu spät. Mein Arm lag schon auf dem Schachbretttisch. Der Greis zog meinen Arm zu sich heran und strich mir vorsichtig über die Finger. Christians Liebhaber übersetzte: Du sollst deine Hand aufschlagen wie ein Buch. Ich öffnete meine Hand und streckte sie dem Greis entgegen. Der Greis drehte seinen Kopf von einem Finger zum anderen, bevor er mit seiner linken Hand zweimal über meine strich, als würde er meine Hand erst glatt streichen müssen, bevor er daraus lesen könne. Seine Hand war erstaunlich weich und groß. Der Kreis spitzte seinen Zeigefinger und fuhr damit meine Linien entlang, genau wie du eben. Plötzlich schaute er zu mir auf und mir direkt in die Augen. Er hatte unheimlich milchige Augen. Der Kreis schaute wieder auf meine Hand. Wieder in meine Augen, wieder auf meine Hand. Schließlich sah er mir wieder in die Augen und Christians Liebhaber übersetzte geniert: Du lebst wie ein Mann. Ich verstand den Satz erst nicht, schaute zu Christian, der seine Augen verdrehte. Als Sohn eines Metzgers aus Erlangen ist Christian null empfänglich für Hokuspokus. Er macht sich immer noch lustig darüber und wenn er mich heute ärgern will, spitzt er seinen Zeigefinger wieder greis und sagt: Du lebst wie ein Mann. Ich war nicht skeptisch wie Christian, ich war neugierig und wollte unbedingt wissen, was der Greis mir damit sagen wollte. Gleichzeitig wurde es mir auch ein wenig unheimlich. Ich zögerte, war hin und her gerissen. Aufstehen, nachfragen. Albern, ich weiß. Deshalb blieb ich sitzen und bat Christians Liebhaber, den Greis zu fragen, was genau er sieht. Der Greis sprach, Christians Liebhaber übersetzte: Du führst ein Leben wie ein Mann. Dann schwieg der Greis und wandte sich von meiner Hand ab, als hätte er alles gesagt, was es zu sagen gab. Und dann? Fragt Roja. Nichts und dann. Der Greis sagte nichts mehr. Ein Leben wie ein Mann, wiederholt Roja theatralisch. Du wirst lachen, aber ich denke oft an den Greis. Wenn ich um Geld verhandle, mache ich mir selbst Mut, indem ich mir leise vorsage, du verhandelst jetzt wie ein Mann. Wir brechen beide in Lachen aus. Roja lässt meine Hand los und steht von der Bettkante auf. Komm, du musst jetzt aufstehen, ich habe dich schlafen lassen, aber es ist schon 11 und um 12 bist du bei deinen Tanten eingeladen. Ich richte mich auf und schaue auf meine Uhr. Sie zeigt 8:30 Uhr. Ich habe vergessen, sie umzustellen. Ich muss mich erst orientieren. Zimmer, Fenster, Uhrzeit, Tür. Ich denke an meine Tanten und hoffe, dass ich keinen Namen vergesse. Behjat, Heshmat, Shokat, Essat, Esmat, Eschrat. Ich habe die Namen noch alle drauf. Mir fällt ein, Tante Behjat muss ich weglassen. Sie ist schon tot. Und Tante Eschrat ist in Amerika, also nochmal von vorne. Heshmat, Shokat, Essat, Esmat, Heshmat, Shokat, Essat, Esmat, Heshmat, Shokat, Essat, Esmat. Hoffentlich verwechsle ich ihre Namen nicht. Abgesehen von Tante Esmat weiß ich nicht, wer wer ist. Tante Esmat ist die einzige, von der mir mein Vater mal ein Foto gezeigt hat, nachdem ich ihm die Namen seiner Schwestern aufgesagt hatte. Mein Vater lachte stolz. Sein Stolz galt weniger seinen Schwestern als meiner Mühe. Er freute sich, dass ich mir heimlich von Tante Eschrat die Namen hatte beibringen lassen, dass ich sie übte für den Fall, dass ich eines Tages meine Tanten in Iran besuchen würde. »Wenn du eines Tages deine Tanten in Iran besuchst«, sagte mein Vater, »verspreche ich dir, dass Tante Esmat deine Lieblingstante sein wird.« Ich hörte heraus, dass Tante Esmat seine Lieblingsschwester war. »Warum?«, fragte ich meinen Vater. »Warum Tante Esmat und nicht die anderen?« »Weil Tante Esmat auf ihren eigenen Füßen steht«, sagte mein Vater. »Aber stehen nicht alle Menschen auf ihren eigenen Füßen?«, fragte ich. »Worauf stehen Menschen denn sonst?« Ich schaute an mir herunter und sagte, schau, ich stehe doch auch auf meinen eigenen Füßen. Ich verstand die Metapher nicht. Ich war erst 5, höchstens 6. Mein Vater erklärte mir, dass Tante Esmat von niemandem abhängig sei, weil sie studiert und einen Beruf habe und ihr eigenes Geld verdiene. Deine Tante Esmat kann selbst über ihr Leben entscheiden, erklärte mir mein Vater. Und die anderen Tanten, fragte ich, können die das nicht, weil sie nicht auf ihren eigenen Füßen stehen? »Genau«, sagte mein Vater. »Das ist ja gemein. Und auf wessen Füßen stehen die anderen Tanten dann?« Ich wartete nicht auf die Antwort und sagte, »Ich will immer auf meinen eigenen Füßen stehen.« Jetzt, wo ich daran zurückdenke, bin ich gerührt, wie aufrichtig mein Vater damals seiner 6-jährigen Tochter den Zusammenhang zwischen Geld, Leben und Freiheit zu erklären versuchte. »Schau, Baba, wie weit mich meine Füße heute tragen, bis nach Iran.« Ich schlage die Bettdecke zurück. Das Licht rollt von der Decke über meinen Körper. Ich schaue auf meine Füße. Füße meiner Freiheit. Kommt, aufstehen. Als ich aus dem Bad komme, steht Roja am Küchentresen und streckt mir ein Glas mit einer goldgelben Flüssigkeit entgegen. Frisch gepresster süßer Zitronensaft, sagt Roja. Ich bin immer noch skeptisch, wie das sein kann. Süße Zitronen. Aber nehme Roja das Glas ab, Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Zitronen süß schmecken, rieche ich erst an dem Saft, bevor ich vorsichtig daran nippe. Ich lecke mir die Lippen. Der Saft schmeckt tatsächlich süß. Ich nehme einen ordentlichen Schluck, kann den Geschmack nicht einordnen. Nicht Zitrone, nicht Orange, nicht Pampelmuse. Ich probiere noch einmal. Na, fragt Roya. Schmeckt lecker. Fast ein bisschen wie Honigmelone, sage ich und trinke aus. Roya nimmt mir das Glas ab und stellt es eilig in die Spüle. Ich hab dir kein Frühstück gemacht, sagt sie. Du bekommst bei deinen Tanten sicherlich gleich Tonnen von Essen. Du musst jetzt los. Hol dein Kopftuch, Mantel nicht vergessen. Ich bestell dir schon mal ein Taxi. Wieso Taxi, frage ich. Ich würde dich ja fahren, aber heute habe ich Fahrverbot und Amir ist selbst mit seinem Auto unterwegs. Ich will gerade meine Augenbrauen zusammenziehen, als mir Roya erklärt, dass in Teheran aufgrund der hohen Luftverschmutzung theoretisch jeder alle 2 Tage Fahrverbot hat. Also gerade Nummernschilder montags, ungerade Nummernschilder dienstags und so weiter. Aber alle schummeln. Und wer mehrere Autos besitzt, hat sowohl gerade als auch ungerade Nummernschilder. Ich kann dich also heute nicht mit meinem Auto fahren, aber wenn du fertig bist, ruf an und Amir kommt dich holen. Kann ich nicht zu Fuß gehen? Hast du eine Stadtkarte? Roya lacht. Hier geht niemand zu Fuß. Die Stadt ist viel zu groß. Von hier bis zu deinen Tanten ist es so weit, als würdest du von Wiesbaden nach Frankfurt laufen. Du brauchst schon mit dem Taxi mindestens 20 Minuten. Und wie bewegen sich die Leute hier vorwärts, die kein Auto haben? Taxi. Ist das nicht zu teuer? Sammeltaxi. Was ist mit dem Bus? Roya schüttelt angewidert den Kopf. Darin kommst du dir vor wie in einem Gefängnis. Die Busse sind durch ein Gitter in 2 Zonen geteilt. Vorne für Männer, hinten für Frauen. Das würde ich mir an deiner Stelle nicht freiwillig antun. U-Bahn? U-Bahn ist okay. Ist natürlich auch getrennt. Frauenwaggons, Männerwaggons. Die fährt aber nicht durch ganz Teheran. Wegen der Erdbebengefahr trauen die sich nicht, den Berg hochzuschneiden. Unten im Stadtzentrum ist alles flach. Du hast ja selbst gesehen, als wir gestern durch die Stadt gefahren sind, wie steil es hier nach oben geht. Mit der U-Bahn können wir mal fahren, wenn wir auf den großen Basar gehen. Roya sieht mir meine Enttäuschung an, Teheran nicht auf eigene Faust entdecken zu können und dass ich überlege, was es sonst noch für Möglichkeiten gäbe. Wenn du unbedingt ein echtes Teheran-Erlebnis willst, bringe ich dich zu Fuß bis Tadjlisch und du schnappst dir dort ein Sammeltaxi, schlägt Roya schließlich vor und erklärt mir, dass ich, schon während ich das Sammeltaxi heranwinke, dem Taxifahrer meine Richtung entgegenschreien muss. Wenn sie auf seinem Weg liegt, hält der Taxifahrer nicht wirklich an, aber er fährt sehr langsam. Und jemand im Taxi macht die Tür auf und alle rutschen zusammen und ich kann mich dazu quetschen. Preise sind fix, sagt Roya. Da kannst du nicht groß handeln. Du sagst, wo du hin willst und der Taxifahrer sagt dir, was es kostet. Du kannst gleich bezahlen oder wenn du aussteigst. Aber pass auf, sie sagen die Preise in Tuman, aber du bezahlst in Rial. Welchen Preis sie auch sagen, du musst im Kopf mal 10 rechnen. 10 Rial sind 1 Tuman. Ich frage Roya, ob in den Sammeltaxis auch nach Geschlecht getrennt wird. Nein! Warum, wieso, weshalb bei den Sammeltaxis keine Geschlechtertrennung vorgegeben ist, weiß niemand. Der beste Sitz ist vorne, weil man da eigentlich immer allein sitzt. Aber manchmal springt einem auch vorne jemand auf den Schoß, sagt Roya, was ich bezweifle. Und ich sage, das glaube ich dir nicht. Was Roya nicht erwähnt hat, dass man auch deshalb auf der Rückbank des Sammeltaxis hin und her rutscht, weil die gesamte Rückbank mit einer dicken, rutschigen Klarsichtfolie überzogen ist.
Pega Feridoni las die 3. von 15 Folgen aus dem Roman Im Herzen der Katze von Gina Kaya. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Diese Lesung ist eine Produktion von HR2 Kultur, MDR Kultur und NDR Kultur. Die gesamte Lesung finden Sie in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Israel und die Hamas setzen heute die indirekten Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Krieges fort. Vertreter beider Seiten beraten den dritten Tag in Folge im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh. Zu den Erfolgsaussichten, Einschätzungen unseres langjährigen Nahostkorrespondenten Clemens Fehrenkotte.
Ich denke, dass die Hoffnungen sehr wohl realistisch sind, deswegen, weil zum heutigen Tage dann auch fast die Chefunterhändler nach Ägypten reisen, und zwar der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Trump. Beide haben zusammen diesen sogenannten 20-Punkte-Plan entworfen. Das ist das eine. Zum zweiten kommen dann auch die israelischen Regierungsvertreter, vor allen Dingen der Vertraute von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und vor allen Dingen halt auch Katars Ministerpräsident. Das heißt, diese Leute werden sich persönlich nun einschalten. Bislang haben wir von dem, was zu erfahren ist, von den Verhandlungen, nur die Kenntnis,